Hi, hier ist Mirko.
Hallo, hier ist Erik, Podcaster bei funkup.me und Blogger bei Elfmeinbungalow.
Heute bei Sigma 2 Foxtrot unterhalten Erik und ich uns über den amerikanischen Autoren, Science-Fiction-Autoren Ted Chiang. Ted Chiang ist Fans hier in Deutschland auf jeden Fall bekannt, aber so ein wirklich breites Publikum, glaube ich, kennt ihn nicht. Was meinst du?
Würde ich auch so sagen, obwohl er ja schon ein paar ganz gute Besprechungen auch hatte in Deutschlandfunk und so weiter, kann ich mich erinnern. Also eine ausgewählte Schar, denke ich mal, von Interessierten kennt ihn und schätzt ihn, aber es ist definitiv jetzt auch kein Mainstream-Autor, schon allein wie er schreibt.
Ja, genau. Ja, was kann man über Ted Chiang sagen? Geboren ist er 1967 in Port Jefferson, das ist Long Island, New York. Hat an der Brown in Providence tatsächlich Informatik studiert und lebt nun in Bellevue in der Nähe von Seattle in Washington. Er ist Autor für Technikfachbücher, er ist Softwareprogrammierer. Er hat 1990 für Tower of Babylon schon den Nebula Award gewonnen. 1999, also das ist eine Riesenspanne dazwischen, für Story of Your Life den Sturgeon Award unter anderem. Und er hat für die Geschichte Hellas, The Absence of God 2001 den Hugo Award, den Locus Award gewonnen. Insgesamt viermal den Nebula, dreimal den Hugo und dreimal den Locus Award. Ist irre. Also für jemanden, wie wir schon bedeutet haben, der sehr wenig schreibt, ist das wirklich eine beeindruckende Menge an Preisen. Und das sind nicht alle. Da ist noch eine ganze Menge mehr. Aber das sind die wichtigsten.
Ja, und man muss dazu anmerken, den ersten Nebula Award, den er bekommen hat für also Turmbau zu Babel jetzt, ich sag's mal auf Deutsch so, das war seine allererste Kurzgeschichte überhaupt. Das
Richtig.
Ist schon ein ganz schönes Brett.
Das ist Hammer, ja. Also Dennis Scheck nannte ihn mal den derzeit besten Verfasser von Science Fiction und Fantasy und er sagt auch, erzählerisch am erstaunlichsten, intellektuell am aufregendsten und ästhetisch am innovativsten und das Beste, was er in den letzten 10 Jahren gelesen hat. Dabei muss man auch sagen, er hat noch gar keinen Roman geschrieben.
Ja, das ist erstaunlich. Also er hat sich wirklich über die harte Schule, ja, des Kurzgeschichtenschreibens einen solchen Namen gemacht, was nicht einfach ist. Also Romane schreiben ist definitiv einfacher im Literaturbetrieb. Aber das ist ja auch nicht sein Hauptberuf. Also man merkt auch sehr deutlich, dass das ein Autor ist, der ohne Druck schreibt, finde ich.
Ja. Ja, das ist richtig, das merkt man dem an. Martin Hahn zum Beispiel sagt, Chiang will in seinen Geschichten ihm nun mal nicht urteilen und zwischenmenschliche Beziehungen, die stellt er nur dar, wenn sie funktional verwertet sind und im Mittelpunkt steht bei Chiang die Idee und nicht wirklich der Plot und er nennt es auch SF-Literatur für Fortgeschrittene.
Es ist reinrassige und beste Ideen-SF, das kann man definitiv so sagen und auch das mit den Beziehungen, das ist mir jetzt beim Lesen auch nochmal aufgefallen, es stimmt, man merkt gelegentlich, dass die Charaktere etwas hölzern sind, sag ich mal, dass sie nicht ganz so von Leben erfüllt sind, wie jetzt bei manch anderen Autoren, sondern dass sie eben wirklich dieser grundlegenden Idee folgen und dienen, die er ausbreiten will.
Ja, dass diese Storys wirklich solide gebaut sind, das sagt auch Lou Anders in einem Interview mit ihm von 2002, da beschreibt sie die Storys als wirklich polierte und teilweise auch sehr schwer zu lesende Storys. Ich glaube, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, das schwer zu lesen ist einfach, weil er sich für seine Geschichten Zeit nimmt. Er baut sie wirklich komplex auf. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Hat sehr früh angefangen, SF zu lesen und dann auch ein paar Jahre später hat er auch angefangen zu schreiben. Das muss so mit 15 Jahren gewesen sein. Stories natürlich, die allerdings alle abgelehnt worden sind. Und er trug sich dann halt mit dem Gedanken, das Schreiben von SF total auszugeben. Mhm. aufzugeben. Und dann kommt was Interessantes. 1989 hat er sich beworben beim Clarion's Writers Workshop für Science Fiction und Fantasy und wurde angenommen. Man musste also zwei Stories, ich glaube in einem Interview hat er gesagt, 60 Seiten einreichen und dann wird es ausgewählt. Und dieser Clarion Workshop, der hat sein Schreiben total verändert. Er hat SF immer für sich geschrieben und war ja mehr oder weniger zurückgezogen und er kannte halt kaum jemanden, der auch SF schreibt. Und dann kam er zum Clarions Workshop und es war für ihn, als wäre er da in eine Familie gekommen. Also Leute, die ihn verstehen, Leute, die genauso ticken wie er. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine massive Veränderung vorgenommen hat bei ihm. Und tatsächlich, er schreibt im Clarions Workshop das erwähnte Der Turmbau zu Babel und bekommt ein Jahr später, 1990, den Nebula Award dafür. Hammer.
Tja, das ist wirklich, ja, das, also mehr muss man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Das scheint ja gewirkt zu haben.
Scheint gewirkt zu haben, ja. Er nennt seine literarischen Vorbilder unter anderem natürlich Isaac Asimov, Arthur C. Clarke und Gene Wolfe. Aber der Einfluss von Clarke, von Wolfe und auch von John Crowley, das merkt man einfach, wenn man sich diese Geschichten durchliest. Also er beschreibt das auch, als er 1990 den Nebula für Tower of Babylon gewonnen hat, war das ein für ihn sehr surreales Gefühl. Und das kann ich mir gut vorstellen. Er hatte jahrelang Standardablehnungsschreiben bekommen und plötzlich hat sich sein Schreiben verändert durch den Clarion Workshop und dann zack bekommt er den Nebula Award. Mhm. Ja, und dann hat er ja daraufhin tatsächlich nicht wirklich. Ja, wahrscheinlich hat er geschrieben, aber er hat dann nichts mehr veröffentlicht für Jahre.
Ja, ich finde eigentlich interessant, dass er sozusagen, dass er Asimov als so Vorbild und Einfluss nennt, weil, also Asimov ist ja ein sehr hemdsärmeliger, eigentlich sehr amerikanischer Schreiber, also die Figuren bei ihm sind auch alle sehr amerikanisch, irgendwie sehr draufgängerisch und das, finde ich, findet man bei Chiang überhaupt nicht. Also das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel Ethnizismus irgendwie da vermute, aber dass er vielleicht da, dass da irgendwie dieser asiatische Teil irgendwie so ein bisschen mit reinspielt, so dieses etwas abgewogene, etwas gelassenere, das glaube ich, sage ich mal, so ein bisschen in den Storys auch mit zu spüren.
Ja, er hat in den Storys herrscht eine gewisse Ruhe. Also es ist tatsächlich nicht so wie bei Asimov, eher schon wie bei Arthur C. Clarke oder Gene Wolfe. Natürlich gibt er nicht Robert Heinlein als Vorbild an, das hätte man so richtig offensichtlich vermisst. Aber Asimov, wenn wir später über eine bestimmte Geschichte sprechen, da habe ich einen Anklang an Asimov gefunden, aber sagen wir gleich so. In einem Interview mit Avi Solomon, der ihn als the wisest, the smartest sci-fi writer there is bezeichnet, sagt er, dass Asimovs Foundation-Trilogie, die er mit etwa, ja, er sagt 12, vielleicht auch 15 Jahren gelesen hat, die genau den richtigen großen Einfluss auf ihn hatte und dass Clarke und Asimov ihn eben auf den Weg gebracht haben, Science-Fiction zu schreiben. Als freiberuflicher Autor für technische Schriften kann er sich seine Zeit eben einteilen und er sagt, ein Teil des Jahres ist er Freelancer für Technical Manuals und einen anderen Teil des Jahres ist er SF-Autor. Und er beschreibt, dass sein Schreiben, wenn er eine Geschichte beginnt, dann ist zuerst die Idee da, die ihn interessiert und dann denkt er darüber nach. Und dann schreibt er seine Spekulationen auf, er beginnt zu recherchieren, er beginnt erst dann die Geschichte zu schreiben, wenn er das Ende vor sich hat. Mhm. Also er konstruiert das Ende, baut dann die Geschichte drumherum auf. Ja, das ist so sein Vorgehen. Er sagt auch, dass überall Resonanzen stattfinden. Also diese Idee ist da und dann findet er sie überall wieder. Er findet Ausformulierungen und arbeitet also sehr, 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 sehr klar und sehr stringent auf dieses Ende hin, in dem die Idee dann zur Entfaltung kommt. Und man merkt es auch in seinen Interviews an, dass er sich mit den Themen sehr beschäftigt, auch mit den Themen, die im Interview angesprochen werden, also sei es künstliche Intelligenz, Religion, Philosophie, da hat er immer was Interessantes zu sagen und soweit ich das beurteilen kann, ist er eigentlich auch ein recht freundlicher und sehr zuvorkommender Mensch.
Ich möchte vielleicht noch kurz was sagen zu dem Punkt, er liest sich schwer, das kann ich nachvollziehen, was so die innere Struktur der Geschichten angeht, also was die Gedanken da sind, denen so zu folgen. Was ich aber nicht sagen kann, ist, dass es sich irgendwie sprachlich schwer liest. Ich finde im Gegenteil, es ist eines der, also er schreibt unglaublich klar und einfach, ohne jetzt irgendwie plump zu schreiben, aber er hat eine ganz, ganz schlichte Eleganz, die ich sehr, sehr schätze beim Lesen. Das liest sich sehr angenehm. Und gerade die Verbindung von dieser ja fast asketischen Schlichtheit in Verbindung mit diesen doch wirklich sehr, sehr komplexen und anregenden Gedanken macht einen ganz wesentlichen Reiz bei Chiang aus.
Schlichte Eleganz, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, das passt. Ja. Und was man auch sagen kann, ist, dass er in Amerika eine extrem hohe Reputation genießt.
Mhm. Okay.
Also wenn was rauskommt, die Leute stürzen sich sofort darauf. Also ich habe jetzt bei Starship Sofa zum Beispiel einen Podcast, natürlich bei unseren Freunden von SFF Audio, aber auch bei SF Signal. Immer wieder, wenn Ted Chiang was herausbringt, dann sind die da und dann stürzen die sich sofort darauf und besprechen das. Das ist auch interessant, dass jemand, der gar nicht so einen großen Output hat, unglaublich viel Aufmerksamkeit genießt, der Idea Man, wie er sich selber auch nennt. Er sagt auch, dass Science Fiction die Leute zum Denken anregen soll, also sie aufwecken und damit sie anfangen, sich zu wundern. Man kann fast sagen, im aristotelischen Sinne zu staunen. Er sagt, das ist eine Sache, in der Science Fiction wirklich gut ist. Das ist eine der Sachen, warum ich SF mag. Science Fiction ist perfekt dazu geeignet, philosophische Fragen zu stellen, Fragen über die Natur der Realität, was Menschsein bedeutet, wie wir etwas wissen, wenn wir glauben, etwas zu wissen. Das ist auf Boing Boing, kann man dieses Interview lesen. Das ist echt cool und das erinnert natürlich an wen? An Philip K. Dick, den er nicht zu seinen Vorbildern erwähnt, aber naja, ne, das ist da. Mhm.
Ja, also diesem Anspruch wird er definitiv gerecht, aber vielleicht, ja, gehen wir dann einfach mal über und zeigen mal, wie er das macht oder was er da eigentlich macht.
Ja, und zwar haben wir uns repräsentativ, kann man sagen, drei Stories ausgesucht, über die wir heute etwas intensiver sprechen möchten. Das ist Turmbau zu Babel von 1990, Geschichte deines Lebens von 1998 und Ausatmung von 2008. Diese Geschichten findet man zusammen in dem Band Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes aus dem Golconda Verlag. Und wie wir gerade festgestellt haben, dankenswerterweise hat der Golconda Verlag tatsächlich eine zweite Sammlung von Ted Chiang Stories herausgegeben.
Das wahre Wesen der Dinge?
Das wahre Wesen der Dinge, ganz genau. Also dem Golconda Verlag ist hier Lob und Preis zuteil, denn er bringt uns Ted Chiang und wie ich festgestellt habe, ich habe all die Geschichten im Original vorher schon gelesen. Die Übersetzungen sind solide, die sind gut gemacht. Es geht fast nichts verloren. Ich sage fast nicht negativ gemeint, sondern wir werden, wenn wir über Geschichte deines Lebens sprechen, da werden wir einen Punkt erwischen, wo man sagen muss, gut gemacht.
Okay.
Definitiv.
Da bin ich ja gespannt. Ich kenne sie ja jetzt bloß in Deutsch. Und ich weiß noch, Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, also der gleichnamige Sammelband, war lange Zeit im Otherland in Berlin, also der, glaube ich, größten Science-Fiction-Buchhandlung von Berlin. Das war das meistverkaufteste Buch des Jahres, als das rausgekommen ist, oder ein Jahr danach immer noch. Also das war, die ganzen Mitarbeiter, die waren natürlich auch Mega-Fans und haben das jedem empfohlen, der da in den Laden kam. So in etwa war das, bei mir war es auch so und ich habe es dann gekauft und habe es nicht bereut. Ja, und habe mir dann auch gleich den zweiten, als ich ihn da sofort gesehen habe, geholt. Und man muss leider sagen, das ist das Gesamtwerk von Ted Chiang. Diese beiden Bücher sind nicht sehr dick. Wir reden davon insgesamt, im ersten sind 5, ne? Im zweiten sind, lass mich mal kurz gucken, es müssten 8 sein oder so.
Ja, das kommt hin.
Das ist das Gesamtwerk von Chiang.
Ist übersichtlich.
Ja.
Das ist Vergleich.
Klein, aber fein.
Das ist Vergleich Camus zu Sartre. Ne? Also der eine schreibt 60.000 Seiten, der andere schmales Werk, kriegt als erster den Nobelpreis und hat meiner Meinung nach Gewichtigeres gesagt. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Autoren ich Chiang in den Ring steigen lassen möchte, aber es gibt eine ganze Anzahl von Autoren, die, wie wohl auch schätze, sagen muss, dass deren Gesamtwerk so viel wiegt wie diese beiden Bändchen von Ted Chiang.
Ja, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner von so viel vorausgeschickten Lob abgeschreckt, aber ich kann wirklich nur empfehlen, sich insbesondere diesen Sammelband Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes einfach mal zu besorgen und einfach mal reinzulesen. Ich finde, wer an wirklich gut gemachter, intelligenter Science-Fiction interessiert ist, kommt da einfach nicht dran vorbei.
Ja, ich gebe jetzt gleich hier den Spoiler-Alarm. Wenn wir über die Geschichten reden, kommen wir nicht umhin, auch zu erklären und darüber zu reden, wie sie eigentlich ausgehen. Also der Turmbau zu Babel.
Genau. Soll ich
Omni
kurz?
erschienen. Ja, fang an.
Ich erkläre mal ganz kurz die Grundkonstellation. Die Prämisse ist eine sehr interessante. Es geht um den Turmbau zu Babel. Und der wird als real angenommen. Also, dass er real geschehen ist. Also, ich hoffe, jetzt kennt jeder den Turmbau zu Babel, ja. Es geht darum, dass die Menschen, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil in der Bibel, der unglaublich berühmt ist, sind bloß ein paar Absätze, wo die Menschen beschließen, einen großen Turm zu bauen, der das Himmelsgewölbe erreicht oder der irgendwie bis zum Himmel reicht. Und bei Chang ist das so, dass es tatsächlich ein Himmelsgewölbe gibt, also tatsächlich ein festes Gewölbe, was man physisch erreichen kann. Und genau das versuchen die Menschen in Babylon mit diesem Turm. Sie wollen den Himmel erreichen, um, tja, Jahwe näher zu sein. Also ich kann mal ganz kurz zitieren, eine Treppe, die es den Menschen ermöglichen sollte, aufzusteigen und die Werke Jahwes zu betrachten. Und auf der Jahwe würde er hier herabsteigen können, um die Werke der Menschen zu sehen. So, und der Protagonist der Geschichte ist der Bergarbeiter Hilalum. Der kommt aus einem weiter entfernten Teil des Landes, wo es eben Berge und Minen gibt. Und der sozusagen Erfahrung darin hat, sich durch Stein zu graben und weil genau darum geht es jetzt. Der Turm ist nämlich schon fast fertig. Und Hilalum und sein Team von erfahrenen Bergarbeitern, die haben den Auftrag, sich, wenn sie dann am Himmelsgewölbe angekommen sind, sich da durchzugraben, sich in den Himmel zu graben. Also eine ziemlich abgefahrene Grundkonstellation. Und genau, so fängt die Geschichte an. Hilalum kommt nach Babylon, ist sehr, sehr beeindruckt von diesem gigantischen Bauwerk. Es dauert auch mehrere Tage, bis sie da aufgestiegen sind. Ja, sie begeben sich dann an die Arbeit.
Ja, bevor die Story einsetzt, 8 Tage vor dem Einsetzen des Geschehens, der Handlung, sind die letzten Ziegel auf dem Weg zur Spitze
Ah,
gebracht
ja.
worden. Und er fängt ja, genau, und das ist auch ganz interessant, die Zeitverhältnisse. Wollte ich gerade sagen, direkt im ersten Absatz, im ersten Kapitel macht Cheng hier ohne Umschweife klar, womit man es hier zu tun hat. Hier werden Fakten dargelegt, also Fakten, fiktionale Fakten, wenn man so will. Die Länge, würde der Turm auf der Erde liegen, ja,
Ja.
würde man vom Sockel bis zur Spitze 2 volle Tagesreisen brauchen. 2 volle Tagesreisen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilometer man auf einem Kamel in einer vollen Tagesreise schafft, aber das Ding muss riesig sein. Möchte man aber nach oben gehen, ja, also
Ja.
den Turm vom Fundament bis nach oben, braucht man 4 Wochen fürs Emporsteigen.
Genau.
Und das nur mit leeren Händen. Also die Karawanen, die nach oben ziehen, die brauchen noch viel, viel länger. 4 Wochen, bis man oben ist. Ein ganzer Monat nur auf diesem Turm. Und ja, wenn man jetzt schon mit Wagenschätzungen anfängt, wie kann das denn statisch überhaupt möglich sein? Ja, so begibt man sich direkt in das Universum der Geschichte. Denn die kommen zum Himmelsgewölbe. Das ist natürlich in unserem Weltbild überhaupt nicht drin, aber es ist ein teilweise ptolemäisches Weltbild, ja, und es ist absolut konsistent und es ist konsequent durchgezogen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, er beschreibt auch überhaupt nicht, also es ist überhaupt nicht mystisch oder irgendwie religiös angehaucht, irgendwas geschrieben. Es ist sehr naturalistisch und man könnte fast von Hard Science Fee sprechen, ja. Also erklärt das so wirklich, als wenn es real wäre und geht das ganz konsequent durch. Das ist auch wirklich sehr, ja, sehr faszinierend. Und dadurch, dass sich eben dass der Aufstieg so lang ist, ist es natürlich unabdingbar, auch das beschreibt er ganz realistisch, wie sich auf diesem Turm Infrastrukturen bilden, damit die Arbeiter dort überhaupt überleben können. Also es bilden sich im Prinzip Siedlungen und Städte auf den verschiedenen Stockwerken dieses Turms. Und es gibt ganz oben, je weiter sie kommen, gibt es halt Familien mit Kindern, die einfach noch nie am Boden waren.
Die auch gar nicht runtergehen wollen. Nee,
Nee.
das sagen sie. Wir haben ja hier oben alles.
Ja,
Ne?
genau.
Das war so auf circa 5000 Fuß, auf 5000 Schritt, also kann man vielleicht mit 5000 Metern vergleichen, trifft er Leute, die noch nie unten waren. Und er sagt auch vorher, dass der Bau bereits viele 100 Jahre andauert.
Ja.
Also man kommt zu einem Zeitpunkt, wo diese vielen, vielen 100 Jahre des Baus kurz vor ihrer Vollendung stehen. Das ist auch ziemlich interessant. Also das hat sich so gebildet, wie sich die Besiedlung eines Landes bildet, ja, mit den Städten. Das fand ich, das war mit der faszinierendste Teil, war die Beschreibung des Turms und der Gesellschaften da drin, dass die da Häuser haben, Siedlungen haben, auf einem Turm. Wahnsinn. Mhm. Das war toll.
Ja. Dazu gehören auch so wunderbare Details, wie dass sie bauen ja über die Sonne hinaus.
Ja,
also
ja,
die Sonne
ja,
befindet sich sozusagen zwischen dem Himmelsgewölbe und der Erde und wandert ja ganz normal am Himmel vorbei. Es ist eine große Feuerkugel. Und dadurch, dass das Licht dann irgendwann nicht mehr von oben, sondern von unten kommt, werden die Pflanzen, also Zwiebeln und alles, was man an Gemüse braucht und so weiter, um da zu überleben, wird am Rand des Turmes angebaut und wächst nach unten zum Licht hin.
Ja.
Also, ja.
Die Formulierung war so interessant, dass also sie gehen höher als die Sonne und die Sonne ist unten und scheint aufwärts, heißt es. Mhm. Also sie überrunden die Sonne, gehen über die Sonne hinüber. Und das ist schon auch vorptolemäisches Weltbild, so wie man es sich früher vorgestellt hat. Erde ist eine Scheibe, ja, und die Himmelskörper wandern drumherum. Also man kennt ja diese ja, alten Darstellungen. Ja. Das hat Cheng als gegeben angenommen. Mhm. Und das zieht er mit allen Konsequenzen durch. Und das, was du gerade gesagt hast, was auch ein ganz wesentlicher Punkt, diese ganze Mystik, das ganze Göttliche und so weiter, das ist einfach nicht da.
Wobei?
Das ist eine naturwissenschaftlich feste Welt.
Ja, wobei, während des Aufstiegs, natürlich, es spielt schon eine Rolle, denn das Ziel dieses ganzen Turms ist ja, Gott nahe zu sein. Also Religion spielt definitiv eine Rolle und es gibt immer wieder Diskussionen darum, ob das nicht doch irgendwie anmaßend ist, was man hier vorhat. Und es gibt dann die Formulierung, ja, wenn Jahwe gewollt hat, dass wir zum Himmelsgewölbe aufsteigen, dann hätte er uns doch hier eine Treppe hingebaut. Also, und es gibt eine Szene, eine Erzählung, dass ein Stern, die Sterne sind genau wie die Sonne, also die Sonne ist ja ein Stern, aber die Sterne sind in dieser Geschichte nochmal ein bisschen was anderes. Also einmal ist ein Stern wirklich auch so eine Feuerkugel in den Turm eingeschlagen und dort stecken geblieben. Und die Leute sind natürlich alle vom Turm runter, weil man dachte, oh Gott, jetzt übt Gott Vergeltung, weil hier der Ablauf der Schöpfung gestört wurde. Aber es passierte nichts, der Stern glühte irgendwann aus und fiel runter und das war's. Und ja.
Das ist ja das Interessante daran. Die Interpretation der Leute, die den Turm zu dem Zweck bauen, Jahwe näher zu sein, war zunächst eine göttliche. Ist sie auch weiter? Es wird auch gesagt, wäre der Turm ein Sakrileg, hätte Jahwe ihn bereits zerstört. Mhm. Diese Spekulationen tauchen immer wieder auf. Aber alles, was stattfindet, ist in diesem Universum, in dem der Turmbau zu Babel stattfindet, in dem wir die Sonne überhöhen, in dem wir an das Himmelsgewölbe rankommen, ja, ist konsequent. Da kann man zwar sagen, okay, Jahwe hat das und das gemacht, das war vielleicht ein Zeichen oder so, aber die Erzählung der, wie soll man sagen, der Erzähler selbst, also der allwissende Erzähler, der sagt, der behält diese Sachen vor. Also es ist außen vor. Wir beobachten das von einem naturwissenschaftlichen, in diesem Universum naturwissenschaftlichen Standpunkt und diese Leute glauben noch, es sei göttlich, verstehst du, wie ich das meine? Das finde ich das Faszinierende. Sie glauben, es könnte Jahwe gewesen sein. Aber wir kriegen es erklärt als naturwissenschaftliches Phänomen und das Ganze findet in einem Universum statt, in dem das naturwissenschaftlich von uns gesehen her, von unseren Kenntnissen der Naturwissenschaft überhaupt nicht möglich sein kann.
Ja,
das ist das Faszinierende.
Wobei, also ich schicke mal voraus, was sozusagen meine Grundthese zu der Geschichte ist. Es ist eine Geschichte über Raumfahrt. Mhm. Ich glaube, das ist sozusagen der offensichtlichste Bezugspunkt so auf unsere Welt. Und der Turmbau zu Babel ist ja eigentlich das Synonym für die menschliche Hybris. Ja, für den Wunsch, etwas zu sein, was man einfach nicht sein kann und was einfach anmaßend ist. Aber das ist einfach so unglaublich poetisch und schön gemacht von Chiang. Er stellt es nicht als Hybris dar, er stellt es als den ganz ehrlichen Wunsch dar, Gott nahe zu sein und seine Schöpfung zu sehen und zu verstehen. Das ist der ganz wichtige Punkt. Das heißt, er vereint in dieser Geschichte irgendwie Wissenschaft und Religion. Das ist überhaupt kein Widerspruch eigentlich dazwischen.
Ja, das Das stimmt, wenn ich da kurz was zu sagen darf. Chang selber sieht, er ist nicht wirklich christlich aufgewachsen worden, er bezeichnet sich selbst als Atheist. Er sagt, Religion ist ein interessantes Phänomen. Wissenschaft und Religion sind beides Arten, das Universum zu verstehen. Menschen haben eine tiefe Verbindung zum Transzendenten. Und wenn er über Religion nachdenkt, versucht er auch zu verstehen, warum passiert guten Menschen Böses oder warum gibt es überhaupt Böses in der Welt? Also die alte Theodizee-Frage. Mhm. Und er sagt, er hat keine Lösung dafür, aber ihn fasziniert dieses Phänomen. Und was du gerade sagtest, er schafft es, Naturwissenschaft und Religion in Einklang zu bringen oder in irgendeiner Weise miteinander korrespondieren zu lassen. Und das in wirklich poetischen Bildern. Es gibt da eine Szene, wo Hilalum nach unten guckt und sie sehen die Basis des Turms nicht mehr. Mhm. Sie sind so weit oben, sie können gar nicht mehr sehen, wo sie sind. Das heißt, sie sind vom Fundament her weg. Sie schweben quasi mitten in der Luft oder es macht den Eindruck, als würden sie schweben. Das passt ja auch so etwas zu der Raumfahrtanalogie. Sie haben den Boden verlassen und befinden sich, haben die Sonne überhöht und befinden sich in einem anderen Universum und kommen dann tatsächlich an die Grenze, als sie an der Spitze des Turmes sind.
Ja, genau. Wollen wir da einfach mal gleich weiter einsteigen und mal ein bisschen zeigen, wo es dann, also jetzt sozusagen nähern wir uns wirklich den ganz spannenden, also das ist auch eine wirklich spannende Geschichte, muss man dazu sagen, auch wenn es sonst nicht ganz so eine große Rolle spielt, der Spannungsbogen bei Chang, aber hier war ich wirklich sehr gefesselt. Also Hilalum und seine Mitstreiter kommen ganz nach oben. Sie bekommen dann, glaube ich, auch noch Hilfe von den Ägyptern oder so, die durch den Pyramidenbau, sag ich mal, im Steinbearbeitung noch besser geschult sind und beginnen sich durch dieses Himmelsgewölbe durchzusprengen. Nun kommt aber eine andere Überlegung ins Spiel, nämlich, sie wissen ja, irgendwo muss ja der Regen herkommen. Und sie sind ja nun so nah am Himmelsgewölbe dran, dass sie auch sehen, wie das beschaffen ist. Und sie sehen, es ist ziemlich glatt. Sie können da keine Fugen oder irgendwas sehen, aber sie denken, na, irgendwo werden da irgendwelche Himmelsschleusen sein, wo halt der Regen durchkommt. Also muss es irgendwo Wasserreservoirs geben. Und die Angst ist jetzt natürlich, dass sie genauso ein Wasserreservoir anbohren und dass dann irgendwie der Himmel ausläuft oder etwas Ähnliches, Schlimmes, Katastrophales passiert. Also bauen sie eine Art Mechanismus ein, durch den sozusagen eine Steintür sich vor den Eingang schiebt, falls es tatsächlich zu einem Wasserdurchbruch kommt. Was soll ich sagen? Genau so passiert es. Hilalum stößt auf Wasser, beziehungsweise über ihn, ein Team, einige Arbeiter über ihm stoßen auf Wasser und sie werden irgendwie rausgespült. Leider ist die Tür schon verschlossen. Also der Mechanismus hat funktioniert, um es mal so auszudrücken. Hilalum bleibt nichts anderes übrig, als durch das Wasser nach oben zu schwimmen und irgendwie durch den Durchbruch durchzuschwimmen. Er verliert die Orientierung, er weiß nicht mehr, wo er ist, er schafft es mit Mühe und Not irgendwie zu überleben und kommt im Dunkeln wieder zu sich, hat irgendwie Land gefunden und geht durch eine Höhle und kommt ins Freie und sieht ein Land, das genauso aussieht wie eigentlich das Land, was er was er kennt, wo er herkommt. Und er ist natürlich, es ist eine unfassbare Situation. Er denkt wirklich, er betritt den Himmel oder er tritt jetzt Jahwe entgegen und er sieht in die Sonne und weiß gar nicht, was passiert jetzt. Und was passiert ist, er sieht halt eine Wüste oder sieht eine Karawane. Und auf die geht er zu und er stellt fest, das ist eine Karawane, die sich auch nach dem Weg nach Babylon befindet. Und er beginnt zu begreifen, er ist nicht im Himmel, jedenfalls nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, sondern er ist irgendwie durch die physische Beschaffenheit des Himmels ist er plötzlich wieder auf die Erde gekommen. So als wäre die Erde, also als gäbe es eine Art Raumkrümmung und er ist jetzt wieder dort auf der Erde. Und das ist erstmal ist das für ihn natürlich ein Schock, aber es ist für ihn eigentlich eine Beglückung, weil er plötzlich versteht, wie diese Welt aussieht. Also er hat tatsächlich Einblick in die Schöpfung bekommen. Er versteht plötzlich ihre Gestalt. Und der letzte Satz, es ist so wunderschön, eigentlich muss ich ihn nochmal vorlesen. Es ist Chang hat ein unglaubliches Talent dafür, wunderbare Schlüsse zu schreiben. Hlalum erhob sich, die Beine noch ganz unsicher vor Ehrfurcht, und wandte sich den Karawanenreisenden zu. Er würde nach Babylon zurückkehren. Vielleicht würde er Lugatum wiedersehen. Er würde den Männern und Frauen auf dem Turm eine Botschaft zukommen lassen. Er würde ihnen von der Gestalt der Welt berichten. Und also, ich bekomme wirklich Gänsehaut, wenn ich das lese. Das ist ja unglaublich.
Es ist die Suche nach Erkenntnis über die Grenzen hinaus.
Ja.
Und man hat die Basis verlassen und ist den Turm wochenlang hochgestiegen. Und die Arbeiten am Himmelsgewölbe, um das zu durchbrechen, um da reinzukommen, die dauern ja auch Ewigkeiten. Ja. Also die bauen sich da oben ja auch einen Teil der Gesellschaft, der Leute, die an der Spitze sind, die ganz oben sind, die ganz nah an der Grenze wohnen. Und ja, man bohrt rein, man hat Erwartungen und man ist über die Grenze hinausgegangen, aber trotzdem bleibt das Weltbild geschlossen. Er versteht.
Ja.
Und verstehen, das ist ja wie bei Gadamer. Also verstehen ist ja einer der wesentlichen Punkte. Ja. Gerade auch wir werden das gleich noch sehen in den anderen Geschichten, ist Verstehen für Ted Chiang ein ganz wesentlicher Punkt in den Geschichten.
Und da ist ja jetzt sofort, also meine These von der Raumfahrt, sage ich mal, wird natürlich genau dadurch bestätigt, denn was uns da als erstes vielleicht in den Sinn kommt, ist dieses berühmte Bild, dass man vom Weltraum aus zum ersten Mal ein Foto von der Erde geschossen hat. Und dass dieses Foto des blauen Planeten, den man dann plötzlich so aus dieser Distanz, wie aus der Distanz eben dieses Turms, dass man plötzlich die Welt betrachten kann im Ganzen und ein neues Verständnis für sie bekommt. Und das heißt ja, dass genau dieses Foto sehr viel auch Bewusstsein, sage ich mal, für die Zerbrechlichkeit und für die Einzigartigkeit dieses Planeten und unserer, ja, unserer Welt geschaffen hat. Und, ja, und genau das, denke ich, spricht Chiang in dieser Geschichte an.
Ja, das ist das, das die gesamte Erkenntnis, die man, oder das Wissen, was wir bisher hatten, das Verstehen, was wir bisher hatten, ist durch das Durchbrechen, durch das Überwinden der Grenze vollkommen neu, und es muss vollkommen neu gedacht werden. Und es findet keine Sprachverwirrung statt. Der Turm wird nicht zerstört. Ja, wir greifen ja nicht.
Das fällt mir jetzt erst auf.
Was das für eine Konsequenz hat für den Rest der Entwicklungsgeschichte innerhalb dieses geschlossenen fiktionalen Universums, was Ted Chiang beschreibt. Keine Zerstörung, keine Sprachverwirrung. Es geht ganz anders weiter.
Das ist super, dass du das ansprichst. Das fällt mir jetzt nämlich erst auf. Denn sonst in der Bibel, also gerade im Alten Testament, wo ja diese Geschichte mit Babylon auch herkommt, ist Erkenntnis leider immer irgendwie, hat etwas mit Sünde zu tun. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis. Ja, das wird oft vergessen, dass der so heißt. Aber sie erkennen plötzlich irgendwie, dass sie Männer und Frauen sind. Sie beginnen sich zu schämen, sie beginnen sozusagen zu verstehen. Ja, sie entwickeln sich geistig weiter, und das wird als Sünde ausgelegt. Das passiert hier nicht.
Genau, also und es gibt ja auch keinen göttlichen Eingriff.
Ja, es passiert nichts.
Wie wir festgestellt haben, es wird vermutet, es wird interpretiert, aber es passiert nicht.
Ja, genau.
Also, Wahnsinn, also, diese Geschichte, selbst wenn wir es hier gespoilt haben, diese Geschichte zu lesen, die Beschreibungen zu lesen, das ist alleine schon ein Abenteuer, und das lohnt sich auf jeden Fall.
Ich möchte...
Und wo? Ja, bitte.
Pardon, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich bin auch gerade so in Fahrt. Also man kann das ja jetzt auch nochmal umgekehrt lesen. Ich hatte vorhin gesagt, hier verbinden sich Wissenschaft und Religion, irgendwie werden irgendwie vereint. Und das ist eigentlich ganz harmonisch. Gleichzeitig, wenn wir wieder zurückgehen auf dieses Bild vom Turmbau zu Babel als Sinnbild der menschlichen Hybris, dann könnte man sagen, okay, ist Raumfahrt nicht vielleicht auch eine Art von Hybris? Und gelegentlich, finde ich, ist das durchaus jetzt nicht im Sinne von, dass wir irgendwie... Naja, also Raumfahrt ist, wenn man die Dimension bedenkt, mit denen wir uns da eigentlich so anlegen, ja, wir wissen, wir können eigentlich nicht zum nächsten, nicht in die nächsten, zum nächsten Sonnensystem fliegen. Das sind brutale, völlig monströse Distanzen. Und eigentlich ist die Beschäftigung mit der Raumfahrt, finde ich, wenn man jedenfalls als so Science-Fiction-Fan wie ich herangeht, eine ziemlich ernüchternde Sache ab einem gewissen Punkt, weil man merkt, man kommt da, man ist so ein kleines, winziges Geschöpf und steht da einfach nur davor und hat eigentlich gar keinen, ja, hat da keinen Zugang.
Ja. Ja, es lehrt auch ein bisschen Demut.
Absolut, ja, ja.
Wenn das so überhöht sagen darf. Aber um einen eleganten Übergang hinzukloppen. Eine andere Geschichte, die mich völlig enthusiastisch stimmt. Geschichte deines Lebens. Veröffentlicht in Starlight 1998 und mit dem Nebula und dem Sturgeon Award ausgezeichnet. Mehreren Seiten im Internet zufolge, auch Wikipedia natürlich, soll diese Story tatsächlich verfilmt werden.
Ja.
Und damit wäre es, soweit ich weiß, die erste Filmadaption einer Erzählung von Ted Chiang. Und man liest diese Story auch direkt mit einem Film im Kopf.
Ja, das stimmt. Sie ist sehr, also ich habe das beim Lesen auch gemerkt, dass die sich wahrscheinlich für sowas sehr, sehr gut eignen würde. 2016 ist das Datum, was ich jetzt gefunden habe für den frühesten Release. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der Lebenszyklus von Softwareobjekten, der in diesem zweiten Sammelband drin ist, da war mir irgendwie so, als wäre das auch mal als animiertes, als Kurzfilm oder so umgesetzt worden.
Das kann sein.
Aber ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ja. Aber ganz ehrlich, bei dieser Story, als ich sie gelesen habe, war sofort das ja, Filmbilder im Kopf. Ted Chiang ist mag Filme. Er guckt sie sich gerne an und er hat auch kein Problem damit, sich unterhalten zu lassen. In einem Interview sagt er mal, selbst wenn es da so logische Brüche drin gibt, wenn es die Notwendigkeit ist, um die Geschichte zu erzählen, ja, dann sei es drum.
Ja.
Und es gibt übrigens keine logischen Brüche bei Ted Chiang. Das sei nun mal angemerkt.
Das stimmt.
Und die Geschichte deines Lebens ist ein völlig anderer Stil. Ganz anders.
Absolut.
Bei manchen Autoren weiß man, ja, du schreibst in diesem Stil und dann schreibt er in diesem Stil. Und es ist ungefähr, naja, nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich. Hier, Ted Chiang schreibt was vollkommen anderes.
Ja, möchtest du da mal kurz die Grundsituation erklären?
Die Grundsituation, ich mache es ganz kurz.
Ja.
Ich fasse den Plot zusammen. Es sind zwei Storylines, kann man sagen. Die erste wird mehr oder weniger chronologisch erzählt und handelt von dem Erstkontakt der Menschen mit einer außerirdischen Rasse, den sogenannten Heptapoden. Die Erzählerin Louise Banks ist Linguistin und wird mit vielen anderen Wissenschaftlern dazu beauftragt, an der Kontaktaufnahme zu arbeiten. Es sind Raumschiffe in der Umlaufbahn und es sind sogenannte Spiegel, das sind große Flächen, aufgetaucht. Ich glaube, über 100, 120 Stück oder so sind das, in allen möglichen Ländern der Erde. Und darüber läuft die Kommunikation mit den Aliens. Der zweite Handlungsstrang sind Erinnerungen der Erzählerin an ihre Tochter, auf die sich wohl das Deine im Titel der Geschichte bezieht. Ja, das ist wirklich, das klingt relativ unspektakulär, wenn man es so herunterbricht auf die wirklich Haupthandlung. Aber, ne, Ted Chiang, wir haben ja schon angedeutet, dass mit Ted Chiang, der macht keine einfachen Stories. Mhm. Und die Exposition bereits ist die volle Info. Und es geht auch direkt los, was man bei Ted Chiang hier in Story of Your Life, Geschichte deines Lebens, sagen muss, ist, man muss sehr aufmerksam den Tempus der Verben beachten, Zeitform der Verben. Gerade in den Teilen, die sich mit den Erinnerungen an die Tochter beschäftigen.
Ja.
Ja, es sind 46 kleine Kapitel, ist mir aufgefallen. Und genau in der Mitte, das ist wahnsinnig faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie man an die Sache rangehen soll. Man kann Kapitel für Kapitel mal kurz überlegen und darüber reden. Also im ersten kleinen Kapitel heißt es: Gleich wird dein Vater mich fragen.
Mhm.
Ja. Wie kann man alleine, wie man die Zeitstruktur dieses Satzes schon gleich wird er mich fragen. Gleich, also das ist Präsenz.
Ja, also es ist wirklich
das ist wahr, ja,
das ist irre. Das bereitet auch beim ersten Lesen ein bisschen Schwierigkeiten. Man kann sagen, die Protagonistin erinnert sich an die Zukunft.
Sehr, genau. Und dieses, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich schon entscheidend.
Absolut, ja. Aber vielleicht genau, ja. für das...
Ich glaube, wir... Nach dir.
Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu den Heptapoden. Warum heißen die so? Die sehen sehr merkwürdig aus. Die sehen aus wie so eine Art Tonnen mit mehreren Gliedmaßen. Und sie haben 7 Augen. Das heißt, was zu dem schönen Nebensatz dann führt, der Überlegung der Protagonistin, für die kann ja überall vorne sein. Sie weiß gar nicht, wo sie hingucken soll oder ob sie überhaupt gerade anguckt. Und es gibt wenig, also es gibt erstmal sehr, 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 sehr große Schwierigkeiten, mit diesen Wesen wirklich Kommunikation aufzunehmen. Auch weil die auf den ersten Blick gar nicht so besonders kontaktfreudig aussehen. Also sie sind jetzt keine besonderen Plaudertaschen. Was sie auf jeden Fall, also eine der Grundsachen, die sie im Laufe der Zeit herausfinden, ist, und was sie auch immer wieder sagen, die Heptapoden, sie seien hier, um zu beobachten. Das ist so die wesentliche Message, was sie von ihnen rauskriegen. Ja, aber vielleicht wollen wir noch mal kurz was dazu sagen, wie sie jetzt überhaupt es hinkriegen, mit ihnen zu kommunizieren.
Ja, direkt im zweiten Kapitel wird die Hauptperson eingeführt, die Erzählerin Louise Banks, wird beauftragt, und das ist eine richtige Hollywood-Filmszene. Es kommt ein Militär an, es kommt ein Physiker an, dieser Physiker ist Gary, und Gary ist nachher der Vater der Tochter, deren Namen man nicht erfährt, wenn ich mich richtig erinnere.
Keine Ahnung,
Der
ich
Name wird nicht
kann
genannt.
es gerade
Das finde ich auch, ja.
nicht erinnern.
Ja, aber und sie kriegt dann den Auftrag, Heptapoden, man weiß Bescheid, das hat sich nicht vermeiden lassen, dass die Öffentlichkeit davon weiß. Und könnte man diese Sprache lernen, könnte man mit denen kommunizieren. Sie bekommt die übliche Tonaufnahme vorgespielt, wie das halt in einem klassischen Science-Fiction-Film so ist. Das ist echt, ja, schon fast Klischee. Dann das nächste ist, und das schockiert einen, direkt im dritten Kapitel wird ganz klar gemacht, die Tochter, an die diese Erzählung gerichtet ist, an die Story of Your Life gerichtet ist, ist tot. Mit 25 gestorben, Unfall beim Bergsteigen. Zack, da wird man, das kriegt man so vorgehauen und ja, hat aber noch locker 70 Seiten vor sich. Dann werden die Spiegel erwähnt, vor denen die Heptapoden stehen. Man hat auch hier so eine richtige Klischeeszene. Das ist auch auffällig, dass viele, nicht alle, aber viele der Kapitel, die sich mit den Heptapoden, mit den Aliens beschäftigen, tatsächlich so ein bisschen Hollywood-Klischee haben. Man kann sich das so unglaublich toll vorstellen, aber es ist alles andere als Klischee. Die Heptapoden, dieser Spiegel steht da, da ist ein Tisch vor, da sitzt Louis Banks und Gary, der Physiker, die sitzen davor, und auf der anderen Seite tauchen die Heptapoden auf, und ja, man versucht zu kommunizieren. Und es kommt heraus, dass, wir brechen das jetzt ja auch ein bisschen runter, es kommt heraus, dass die Heptapoden offensichtlich über zwei Sprachen verfügen. Über Heptapod A, das ist das, was man hört, die gesprochene Sprache, und über Heptapod B, das ist die Schriftsprache. Und Schriftsprache und gesprochene Sprache sind völlig unterschiedlich.
Genau.
Die haben nichts miteinander zu tun.
Genau.
Vollkommen anders.
Denn die Heptapoden benutzen keine linearen Wörter, also die schreiben nicht, wie sie sprechen, sozusagen in einer zeitlichen Linearität, sondern sie benutzen Semagramme. So werden sie benannt in der Geschichte. Das heißt, Schriftzeichen, die ja sozusagen von denen noch gar nicht klar ist, wo da eigentlich gerade also die fangen zwar irgendwo an, aber eigentlich ist noch gar nicht genau klar, wo das Ende ist. Oder nee, eher umgekehrt. Ne? Eigentlich ist das Ende schon klar. Und also es ist ganz, ganz schwierig. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Simultanbild, was dann am Ende rauskommt.
Genau. Das sagt der Erzähler ja auch, oder Louis Banks sagt es ja, dass später, also dass die Schrift der Heptapoden so gebaut ist wie ein Mandala. Ja, es entfaltet sich. Es gibt ein zentrales Segment, und um dieses Segment herum wird sehr komplex aufgebaut, was es bedeutet. Und es ist ja, quasi unübersetzbar. Es ist vielleicht für den Menschen, der es lernt, intuitiv verstehbar. Aber der entscheidende Unterschied ist, das sagtest du gerade eben, hast darauf hingewiesen, dass die Heptapoden 7 Augen haben, und für die könnte ja überall vorne sein. Das Entscheidende ist, dass Menschen das sequenziell wahrnehmen, dass sie das gesamte Leben sequenziell wahrnehmen und die Heptapoden möglicherweise alles simultan wahrnehmen.
Genau.
Und das ist ja, also das muss man erstmal versuchen zu verstehen.
Sie haben eine komplett andere Wahrnehmung der Wirklichkeit, und es wird an einem Punkt, glaube ich, so beschrieben, dass sie dementsprechend auch nicht sequenziell handeln, klar, sondern sie handeln gewissermaßen teleologisch. Also sie handeln, um die Zukunft hervorzubringen. So ist es eine Formulierung. Ja, und das, oder noch ein anderes Zitat: Bevor die Ursachen in Kraft treten konnten, musste man die Wirkungen kennen.
Ja, und da führt er uns hier an der Hand und sagt, Oder bringt gleich zwei, drei wirklich große Entwürfe hinein. Zum einen mal die Sapir-Whorf-Hypothese. Ja, also dass nach Realität bestimmt das Denken und Sprache formiert sich quasi nach der Realität. Also diese Sapir-Whorf-Hypothese, die war mal en vogue, aber die ist mittlerweile, naja, nicht mehr akzeptiert. Aber es ist zum Nachdenken ganz interessant. Im ersten Semester lernt man diese Sapir-Whorf-Hypothese kennen, kommt dann auch noch mit der Kavi-Einleitung von Wilhelm von Humboldt und. Und diese Kreise des Denkens, die sich innerhalb der Sprache abspielen und dergleichen, das finde ich ist toll erklärt von Cheng. Man konnte sich diese Semagramme wirklich gut vorstellen. Aber, und das ist der nächste Punkt, hast du gerade angedeutet, Determinismus versus freier Wille. Das ist eine Diskussion, die er da auch drin führt. Ja, und da hat er uns aufs Glatteis geführt mit einer Science-Fiction-Geschichte, die andere und irgendwelche Klischees zitiert, haben wir plötzlich hier eine ganz aktuelle und ganz hammerharte philosophische Diskussion am Laufen. Ja, ist es Determinismus? Also ist es das Buch der Zeit, was er zitiert? Ja, wenn ich das lese, weiß ich, was passieren wird. Oder ist es freier Wille? Habe ich die Möglichkeit, alles zu ändern? Und da sind wir mitten in einer Diskussion drin, in einem Denken. Und da packt die Story ein und lässt einen nicht mehr los, weil man dann anfängt zu überlegen, ja, was ist mit Determinismus? Ist das möglich? Ist es nicht möglich? Und das Tolle ist, es wird angefeuert durch den zweiten Handlungsstrang, durch die sprunghaften, nicht chronologisch erzählten Erinnerungen an die Tochter, die meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt als Vater von zwei Kindern, die so anrührend sind und so aus dem Leben gegriffen, dass man das schon also mit ein bisschen Sentimentalität betrachtet. Und da hat er mich auch gepackt.
Ich muss aber auch sagen, also ich gerate wirklich, wirklich in Schwärmen, weil ja. Du hast das jetzt gerade so wunderbar analysiert, was da alles drinsteckt. Und das stimmt auch alles. Das kann man alles super daraus lesen und man wird auch dazu angeregt, genau darüber nachzudenken. Aber das macht er so nebenbei. Er erwähnt nicht einmal irgendwie Worte wie Determinismus oder Teleologie oder zitiert irgendwie irgendwelche Philosophen. Das macht er überhaupt nicht. Er entwickelt das komplett aus der Story raus. Das ist eine unglaublich kunstvolle Art und Weise und er macht das, wie gesagt, mit einer völlig einfachen Sprache. Und ja, also das gibt's, das hat man nicht oft in dieser Qualität.
Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Die Story ist auf einem emotionalen Level interessant und packt ein. Man will wissen, was mit den Heptapoden ist. Mhm. Ja, also es hat auch dieses Spannungselement. Das ist
dramaturgisch gut.
Das mit den, was ich auch interessant fand, es waren 46 unterschiedlich lange Kapitel und direkt in der Mitte Kapitel 23. Alle Verschwörungsfans finden das auch toll. Aber da erzählt sie einfach nur ihren Lieblingswitz. Da heißt es, ich habe mal einen Witz von einer Komikerin gehört, der etwa so geht. Ich bin nicht sicher, ob ich Kinder haben soll. Also habe ich eine Freundin gefragt, die Mutter ist. Mal angenommen, ich bekomme Kinder. Was mache ich, falls sie, wenn sie groß sind, mir für alles, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist, die Schuld geben? Da lachte die Freundin und sagte, was meinst du mit falls? Das ist mein Lieblingswitz. Das mit dem falls, jetzt... Wenn wir uns auf das Ende hinzubewegen, verstehen wir erst, warum dieses Falls so lustig ist, beziehungsweise es ist natürlich dramatisch, aber Determinismus und freier Wille. Das Falls klammert alles aus. Es gibt kein Falls. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Es wird so oder so passieren. Mhm. Also sie werden sich beschweren. Da kann man nichts machen.
Genau. Also was jetzt sozusagen letztendlich passiert, also im Prinzip sowas, es passiert jetzt gar nichts besonders Dramatisches mehr. Das Verständnis, und da glaube ich, hast du auch gesagt, kommt wahrscheinlich für dich dieser Arthur C. Clarke-Moment her, das Verständnis der Außerirdischen bleibt letztendlich, also kommt nicht wirklich zustande. Sie kommen, es ist so ein bisschen wie bei Rendezvous mit Rama, ja, sie kommen und sie gehen wieder. Man hat irgendwie viel, viel Sense of Wonder, man hat sozusagen sich gegenseitig bestaunt und hat sehr eindrucksvolle Momente gehabt, aber es kommt zu keinem wirklichen Verständnis und sie ziehen einfach weiter, ohne einen Kommentar. Und das ist so faszinierend, weil es halt, weil man halt an dem Punkt auch wirklich versteht, sie sind komplett anders. Es ist eine völlig andere Spezies Und ja, man kann mit denen einfach nicht so umgehen wie einfach mit irgendwelchen anderen Menschen. So, und was jetzt passiert mit dieser Wissenschaftlerin ist, dass sie durch das Erlernen dieser Sprache, sie beginnt dann wirklich in dieser Sprache zu denken und auch ihre eigene Welt wahrzunehmen. Und das schließt ihr halt eine komplett neue Realität auf oder einen Zugriff auf die Realität, weil sie ebenfalls beginnt sozusagen die Zeit simultan wahrzunehmen und auch diesen Tod ihrer Tochter kann sie dadurch viel, viel besser verarbeiten, weil sie ich weiß auch nicht genau. Sie kann sozusagen damit gelassener umgehen. Sie schätzt nach wie vor alles, was sie mit ihr in Vergangenheit erlebt hat. Und das ist sozusagen alles nicht weniger wert, nur weil sie jetzt nicht mehr da ist. Und ja, also ihr Denken hat sich einfach fundamental verändert durch diesen Erstkontakt.
Ja, sie schreibt oder sie erzählt, dass wenn sie sich mit Heptapod B, mit dieser grafischen Sprache auseinandersetzt, Erinnerungen sich anders plötzlich zusammenfügen. 5 Jahrzehnte sind plötzlich simultan für sie zu verstehen, aber auf der Ebene eines Heptapoden, aber der gewohnt ist, sowas simultan zu erkennen. Sie aber hat 20, 25 Jahre lang sequenziell gedacht und dann plötzlich knallt alles zusammen und sie hat einen, also man es versucht, von Erleuchtung zu sprechen, was nicht wirklich ist.
Es geht um Verstehen.
Es geht ums Verstehen, ja. Also wieder dieses Gadamer-Prinzip. Und was ich faszinierend finde, ist, vorletzten Kapitel schreibt sie dann, und dieser Satz, der beim ersten Lesen habe ich den überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Mir ist klar, da ist eine Linguistin, da sind Außerirdische und sie hat ihre Tochter verloren. Und dann plötzlich, in diesem einen Satz, sagt sie, ich erinnere mich, wie es sein wird, dich anzuschauen, wenn du einen Tag alt bist. Ich erinnere mich, wie es sein wird. Diese grammatikalische Struktur. Und die ist im Englischen übrigens ähnlich. Mhm. Darauf habe ich vorhin hingewiesen. Die ist tatsächlich, ich erinnere mich an die Zukunft. Das ist das, was du gesagt hast. Das ist ja so gar nicht möglich.
Ja, ja.
Aber vermittels einer Bewusstseinsveränderung, wenn man so will, durch die Beschäftigung, und sie spricht auch von meditativen, tranceähnlichen Zuständen, wenn sie dieses Heptapod B sich ansieht, ist sie plötzlich in der Lage zu antizipieren, zu verstehen, was in der Zukunft passiert.
Und die Sache ist ja, dass sie das es geht nicht um außerirdische Technik, es geht nicht um biogenetische Veränderung oder irgendwas. Es ist einfach nur Sprache, die das alles verändert. Und damit komme ich vielleicht nochmal gleich zu meiner nächsten Metathese, dass es bei Chiang eigentlich ganz oft auch um grundlegende Aussagen über die Science Fiction selbst geht.
Ja, ja, unbedingt.
Denn genau das passiert ja bei Science Fiction. Du hast plötzlich durch Sprache, bist du in der Lage, Dinge zu denken, die eigentlich gar nicht gehen. Wie sowas wie, ich erinnere mich an die Zukunft. Und auch wenn das nicht geht, ermöglicht es dir doch wirklich, dein Geist aufzuschließen und plötzlich in Richtungen zu denken, die gar nicht möglich waren und die dich trotzdem bereichern können. Und das ist eigentlich so eine Funktion von Science Fiction, die ja von Chiang einfach grandios präsentiert wird.
Es gibt sogar noch mehr als das. Also das ist eine Sache, die, das ist ja eine quasi philosophische Dimension der Science Fiction, aber er bringt es auch noch nebenbei, hier mit einem Problem oder ein Problem darzustellen, nicht zu lösen, aber darzustellen, was in der Science Fiction mir neben dem Reisen, also wie komme ich von Punkt A nach Punkt B, ja, also Lichtgeschwindigkeit, Raumkrümmung, Hyperraum und so weiter, ist tatsächlich ein weiterer interessanter Punkt. Wie kann ich mit anderen kommunizieren?
Ja.
Gemessen, oder sagen wir mal, die Sapir-Whorf-Hypothese würde in bestimmten Bereichen einfach stimmen. Ja, oder ich nehme sie als Voraussetzung. Wie schafft mein Denken das Denken eines Außerirdischen, der vollkommen andere Voraussetzungen hat, gesellschaftlich, physikalisch, biologisch, in seinem gesamten Lebenszusammenhang, wie schafft mein Denken das, sein Denken zu verstehen? Das wird in der Science-Fiction einfach so gemacht.
Mhm.
Es gibt mittlerweile Tendenzen, dass das nicht mehr so einfach hingenommen wird. Da können wir jetzt tausende von Büchern zitieren. Es ist tatsächlich mittlerweile anders. Aber wenn ich, und da kommen wir, springen wir wieder zurück auf den Punkt mit den Filmen, dass es logische Brüche gibt. Wie schaffe ich die Kommunikation? Also ich kann einen Universalübersetzer einsetzen, Interkosmo wie bei Perry Rhodan oder den Babelfisch wie bei Douglas Adams. Es geht eigentlich gar nicht.
Ja, ja.
Das ist ja nicht nur miteinander reden, es ist auch miteinander verstehen. Javier Marias in Mein Herz so weiß hat das mal beschrieben, wie er als Simultanübersetzer Idiomatiken von der einen Sprache in die andere retten muss. Das ist ja schon unter Menschen schwierig.
Ja, ja.
Ja, die relativ gleichen Voraussetzungen haben, ist das schon nicht einfach.
Ja.
Diese ganzen kulturellen Hintergründe mit einzubauen.
Mhm.
Ja. Ja. Radikale Andersartigkeit.
Ja, ist das. Ja, absolut. Ja, wollen wir zur nächsten Geschichte übergehen?
Ja, eine Sache noch, die ich da anmerken muss, ist, was mich auch, das ist auch so eine Nebensatzgeschichte, ja, das hatten wir auch schon vorhin gesagt, die Heptapoden hatten bereits Kontakt zu anderen Spezies.
Mhm.
Mit dieser Erkenntnis, und dann sind sie plötzlich einfach weg, die Spiegel sind einfach nur, ja, Glas, die stehen da so rum, die Raumschiffe sind weg, wir sind vollkommen auf uns zurückgeworfen, wir haben eine Sprache, die uns in irgendeiner Weise in Trance versetzt und die zumindest einer der Erzählerin nämlich ermöglicht, plötzlich simultan zu denken statt sequenziell. Die sind weg, sie haben vermittelt, dass sie andere Spezies im Weltraum getroffen haben, also wir sind nicht allein, wir sind definitiv nicht allein. Ja, und dann sind wir aber wieder allein gelassen. Wir wissen nichts von den anderen Spezies. Wir können mit den Heptapoden, die wollen nicht mehr mit uns kommunizieren. Das ist ja schon fast das Fermini-Paradoxon. Und wir sind, die Menschheit ist auf sich zurückgeworfen. Und wenn das so passieren würde, also wir kommen definitiv in Kenntnis von außerirdischem Leben und es ist weg, dann hat sich alles verändert. Also die gesamte Menschheit muss sich radikal verändern. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und das finde ich, das nimmt Ted Chiang einfach so, er sagt es nicht mal. Er braucht es gar nicht zu sagen, denn wer genug Vorstellungskraft hat, weiß, dass wenn wir diesen Kontakt hatten, dass wir dann nicht mehr so denken können, wie wir vorher gedacht haben. Und das tut ja auch die Protagonistin, die Erzählerin. Die denkt ja auch nicht mehr so, wie sie vorher mal gedacht hat oder wie sie es gewohnt war zu denken. Das heißt, alles hat sich radikal geändert. Und mit dieser Konsequenz werden wir einfach auch von Ted Chiang, nicht böswillig, aber wir werden allein gelassen mit der Hausaufgabe. Denk mal darüber nach, was wäre. What if?
Ja, ja.
Und dieses What if ist wieder eine elegante Überleitung zu der nächsten Geschichte.
Ja, genau. Denn Chiang hat, wie gesagt, die Fähigkeit, im Vorbeigehen und ohne, dass man es auf den ersten Blick so merkt, unfassbar gewichtige Themen zu streifen und anzustoßen. Und das ist bei der nächsten Geschichte Ausatmung, heißt sie in der deutschen Übersetzung, vielleicht noch stärker der Fall. Da geht es um Steampunk, um Solipsismus, um Thermodynamik, um Perpetuum mobile, um Religion natürlich mal wieder. Aber ich fange mal von vorne an. Es ist auch es ist mit einer der kompliziertesten oder verwickeltsten Geschichten, sag ich mal, die auch mit am dichtesten geschrieben sind von ihm. Vor allem, wenn man auch die Grundprämisse nicht kennt, das ist auch erstmal etwas komisch, wenn man das liest. Denn es ist aus Sicht, es ist in der Ich-Form geschrieben, und zwar aus der Sicht eines Roboters, sage ich mal. Der in einer, oder eines mechanischen Maschinenwesens, der in so einer Art, Robotergesellschaft lebt. Es gibt dort keine Menschen, obwohl, glaube ich, von Menschen gesprochen wird, also die nennen sich selber Menschen. Und diese Welt wird von einer massiven Chromwand begrenzt. Das ist so wie so einer, wie unter so einer Käseglocke, kann man sagen. Die ist auch, die ist nicht zu durchbrechen. Dahinter weiß man nicht so genau, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Diese Gesellschaft scheint sehr friedlich zu sein und sehr, sehr, sehr musisch. Und dort widmet man sich der Wissenschaft und der Kunst und der Kultur. Dieser Protagonist, die Hauptfigur, ist ein Wissenschaftler, nämlich ein Anatom, und versucht eigentlich in seiner Hauptarbeit herauszufinden, wie das Gedächtnis funktioniert. Aber vielleicht nochmal ganz kurz etwas zum Aufbau dieser Wesen. Die haben Lungen, also so mechanische Lungen, und die müssen jeden Tag zwei gefüllte, mit Luft gefüllte Lungen sich einsetzen, denn sonst sterben sie. Sie werden mehrere hundert Jahre alt, diese Wesen, und die Luft wird gewissermaßen als Lebensquell angesehen. Sie speist sich, man pumpt die sozusagen irgendwie ab aus einem Reservoir in der Erde. Und ja, irgendwie muss man halt immer diese Lungen auswechseln. Das sterben sie dann so aus, dass das irgendwie, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, dass das Gehirn explodiert. Also man kann, glaube ich, diese Wesen dann auch wiederbeleben, aber sie haben dann halt kein Gedächtnis mehr.
Sie werden gelöscht, das Gedächtnis wird
Genau,
gelöscht.
genau. Und deshalb hat dieser Anatom ist deshalb auch sehr interessiert daran, wie das eben funktioniert. Und bevor er sozusagen jetzt zur Erforschung übergeht in der Geschichte, muss etwas erwähnt werden, nämlich es mehren sich Vorfälle, dass auf den Marktplätzen dieser Welt, da gibt es so regelmäßige Gedichtvorträge, kann man sagen. Die dauern immer von Rezitatoren, also auch von solchen Robotern, und die dauern immer exakt eine Stunde. Nun sind auf Marktplätzen, wie das so oft ja üblich ist, Turmuhren. Und man weiß daher auch genau, dass diese Gedichtvorträge eine Stunde dauern, denn genau wenn die Vorträge vorbei sind, schlägt die Uhr dann die nächste Stunde. So, nun passiert plötzlich etwas. Es mehren sich Berichte, dass diese Versvorträge länger dauern und dass die Uhr schon schlägt, obwohl der Vortrag noch gar nicht vorbei ist. Man denkt zuerst, da ist irgendwas mit der Uhr kaputt und so richtig ernst nimmt es aber erstmal keiner. Nun hat dieser Anatom aber einen gewissen Verdacht und er baut sich eine Vorrichtung, um sein eigenes Gehirn zu sezieren. Allein das ist so eine irre Szene. Er baut mit verschiedenen, wie soll ich sagen, mit Prismen, die er im Raum aufhängt, eine Maschine, mit der er in der Lage ist, in seinen eigenen Hinterkopf reinzugucken. Und dazu dann natürlich noch so mechanische Arme, die er sozusagen von einer Konsole aus bedienen kann, mit der er seinen eigenen Hinterkopf öffnen kann. Also so eine Platte muss er dann aufschrauben und er hat dann ja sozusagen sein Gehirn vor sich und muss das dann so ein bisschen freilegen, damit er da mit Mikroskopen reingehen kann. Und einfach nur um zu gucken, wie funktioniert das? Denn das Problem ist, das geht normalerweise bei ich weiß nicht mehr genau, warum es nicht geht, aber es ist jetzt auch vielleicht nicht so wichtig. Also er seziert sein eigenes Gehirn. Und er stellt fest, das Gedächtnis funktioniert durch Luftströmungen. Die Gehirne sind darauf angewiesen, dass immer mit einem gewissen Druck sozusagen Luft über so Goldplättchen, also das Gehirn besteht im Wesentlichen aus solchen Goldplättchen, und dass die immer in bestimmter Weise in Bewegung gehalten werden. Und warum diese Versvorträge jetzt länger dauern, liegt daran, dass die Gehirne langsamer arbeiten. Denn der Luftdruck, der Atmosphärendruck nimmt zu und dadurch halt auch die Reibung im Gehirn. Diese Welt ist ja, wie ich schon sagte, geschlossen. Und das kann und dieser Luftdruck kann halt nur dann aufrechterhalten werden, wenn der unterschiedlich ist. Also wenn sozusagen in diesem Reservoir ein anderer Luftdruck herrscht als da in der Oberwelt. Man merkt schon, es ist eine ziemlich kompliziertes Story, das erstmal zu kapieren. Also ich tue mich auch gerade etwas schwer, das zu erklären. Und wenn
Das ist sehr gut.
wenn halt der Druckausgleich gekommen ist, also diese ganze Luft quasi aus diesem Reservoir raus ist und in dieser Luft und in dieser Welt drin, dann ist halt der Druckausgleich da und alles steht still.
Alles steht still.
Und das ist im Prinzip, ja, es ist der Wärmetod des Universums, wenn ich,
Richtig, ja.
ja, das Universum ist dann im Gleichgewicht, es gibt sozusagen keine Bewegung mehr und kein Chaos, alles steht still.
Das ist Ted Chiangs Version der Thermodynamik.
Genau, das ist die furchtbare Erkenntnis, die dieser Anatom aus seinem Experiment mit sich selbst ja, gewinnt. Und diese Erkenntnis beginnt der Anatom nun zu verbreiten in der Welt und man stellt dann auch fest, ja, das scheint was dran zu sein, das scheint tatsächlich so zu sein. Und das ist eigentlich schon fast die ganze Story. Der Rest der Story beschränkt sich darauf zu beschreiben, wie diese Wesen jetzt damit umgehen und auch wie dieser Anatom damit umgeht und was für Gedanken er da so wälzt. Zum Beispiel gewinnt er die Erkenntnis, dass im Prinzip der Urknall in dieser Welt eine Art gigantisches Ausatmen ist. Und wenn das Ausatmen vorbei ist, wenn Gott ausgeatmet hat und keine Luft mehr da ist, dann steht die Welt still. Auch ein großartiges Bild. Das sagt er, glaube ich, gar nicht so in der Story. Aber da führt er den Leser auch wieder ganz großartig hin, dass er sofort denkt, ah, genau, das ist so eine Urknall-Analogie und das Ausatmen, ganz, ganz großartig gemacht. Naja, und ich weiß nicht, willst du vielleicht erstmal was dazu äußern? Oder ich rede mich hier gerade
Nein, das ist völlig in
ein
Ordnung.
bisschen warm.
Sehr fasziniert von deiner Zusammenfassung. Ja, das war von den Geschichten gar nicht meine Lieblingsgeschichte beim ersten Lesen. Ich fand es doch durchaus sehr anstrengend, wie er diese Mechaniken in seinem Kopf beschrieben hat. Aber die Sprache ist faszinierend. Was einen an Isaac Asimovs Geschichte The Last Question erinnert. Die ist ja doch eher etwas solider, etwas rustikaler geschrieben. Aber du sagtest es gerade, Hitzetod des Universums oder Wärmetod des Universums, Heat Death of the Universe, war ja vor 20, 30 Jahren ein großes Thema in der Science Fiction. Und da steht Ted Chiang, wenn auch spät, aber in der Tradition und das ehrt ihn sehr in der Tradition der Science Fiction, darüber nachzudenken, was passiert, wenn alles aufhört. Wenn nichts mehr da ist, was passiert? Ja. Und auch das ist große Ideen Science Fiction, What If? Was passiert, wenn dieser Ausgleich da ist, wenn die Entropie passiert? Und das, ja, man überlegt auch dieser Chromwall, der die Welt begrenzt. Ja, wieder eine Grenze, über die hinaus nur das Denken funktioniert. Das ist ja auch nicht nur eine ganz konkrete Wand, sondern ebenfalls eine Wand, an der das Denken abprallt.
Ja.
Ja, man kann nur Hypothesen bilden. Also man kann, um es locker mit Kant zu sagen, sich Fragen stellen, von denen die Vernunft aber weiß, dass man sie nicht beantworten kann. Also es gibt keine Antworten darauf. Aber die Fragen kann man trotzdem stellen und das ist ja das Frustrierende daran. Also trotz, dass diese Wesen ja so gut wie nicht sterben, fast unzerstörbar sind und sehr langes Leben haben, sind sie plötzlich mit einer Endlichkeit konfrontiert, die in deren Denken, so entnimmt man das der Story, gar nicht angelegt war. Diese Form der Endlichkeit, dass alles irgendwann tatsächlich mal stehen bleiben kann, war bei denen im Denken überhaupt nicht verankert. Und das finde ich wieder faszinierend. Sie müssen sich damit abfinden. Trotz der Langlebigkeit wird alles sterben.
Ja, und das ist ja nur ein ganz deutlicher Wink eigentlich natürlich wieder hier in die reale Welt zu uns. Ja, es geht in dieser Geschichte ganz stark um den Umgang mit endlichen Ressourcen und was wir mit denen anfangen wollen und natürlich mit der Zeit, die uns bleibt, bis diese Ressourcen zu Ende sind. Das ist eine Frage, die sich für diese Wesen natürlich viel, viel stärker noch stellt. Und du meintest gerade, das sei eigentlich frustrierend, diese Erkenntnis, aber ich würde dem widersprechen. Gerade dieser letzte Teil, wo diese Erkenntnis sich breit macht, entstehen unglaublich viele Gedanken, was jetzt die Konsequenz daraus ist. Und das ist eigentlich, ja, bringt diese Dramatik, diese Erkenntnis doch eine unglaubliche Fülle eigentlich erst an geistiger Regsamkeit hervor. Und ja, ich meine, das ist eine Binsenweisheit, dass das so ist, ja, dass sozusagen Probleme das Leben irgendwie interessant machen. In dieser Geschichte ist das definitiv so. Und ich kann einmal kurz ein bisschen schildern, was das jetzt für Gedanken sind, die sie sich sozusagen machen. Es gibt natürlich Leute, die sich überlegen, kann man jetzt irgendwie weniger Luft verbrauchen und eine Art Perpetuum mobile bauen? So, darauf läuft es immer hinaus, das funktioniert natürlich alles nicht. Und auch da wieder, ne, der Gedanke der Endlichkeit der Ressourcen. Es gibt dann, denkt man weiter, da kommt dann schon wieder die Raumfahrt, ähnlich wie bei Turmbau zu Babel mit rein, die Hoffnung, ob es nicht Nachbaruniversen hinter dieser Chromwand gibt, die vielleicht fortgeschrittener sind als, ja, als diese Gesellschaft. Fortgeschrittener deshalb, weil man natürlich hofft, dass die in der Lage sind, diese Chromwand überhaupt zu durchbrechen. Denn das kann diese Robotergesellschaft, wie gesagt, nicht. Und wenn es eine andere Welt gibt, dann könnte es wieder, ja, eine Art. Also dann gäbe es wieder einen Raum, in dem die Luft strömen könnte und die Luft käme wieder in Bewegung. Und das ist sozusagen die reine Überlebenshoffnung. Aber, und jetzt kommt dieser ganz großartige Dreh, denn dieser Anatom ist wirklich Wissenschaftler durch und durch. Und er sagt, er hegt aber eine noch weitere Hoffnung, nämlich, dass die Einwohner dieses spekulativen Nachbaruniversums, wenn es das denn gibt, dass diese Einwohner unser Universum nicht nur als Speicher verwenden für ihren Druckausgleich, ja, er nimmt halt an, dass die so ähnlich funktionieren wie sie, sondern dass sie als Entdecker unsere Welt betreten werden. Und dass sie, ja, dass sie sich diese Welt anschauen und dass sie versuchen zu begreifen, wie diese Wesen gelebt haben und was sie gedacht haben und wie sie sozusagen in den Vorstellungen und durch dieses Studium wieder auferstehen und lebendig werden. Und das ist, ja.
Das ist eine quasi religiöse Hoffnung. Ich meine jetzt nicht mit irgendeiner Eschatologie oder dergleichen oder einer Erlösung, aber wenn du die Grenze hast, diese Chromwand, das sind übrigens alles Edelgase und Edelmetalle, also es ist nichts, was wirklich verrotten kann.
Ja.
Das würde ja bedeuten, dass wenn etwas von der anderen Seite rüberkäme, wären ja alle noch da.
Mhm.
Es würde ja nichts irgendwie zerstört sein. Das heißt, die hören auf, sich zu bewegen, könnten aber theoretisch, wenn jemand diese Technologie begreift, wiederbelebt werden. Und das ist seine Hoffnung. Deswegen schreibt er diese Geschichte, ja. Er hofft vielleicht, dass wenn eine andere Zivilisation, jemand anders reinkommt, das liest, was er schreibt. Und er wird nicht der Einzige sein, der irgendwas hinterlässt. Es wird möglicherweise versucht werden, die Geschichte des gesamten Volkes aufzuschreiben, die ja, Biologie oder Mechanik des gesamten Volkes aufzuschreiben. Und er zeigt die Problematik, wir funktionieren mit einem gewissen Druckausgleich oder mit einem gewissen Druck, mit einer Luft muss da strömen, dass wenn andere das lesen und verstehen, das Problem von vorhin, würden sie es verstehen. Mhm. Deswegen setzt er die Ähnlichkeit voraus oder er hofft einfach auf die Ähnlichkeit. Vielleicht können sie diese Zivilisation komplett retten. Und das, finde ich, hat was quasi Religiöses. Es ist nicht wirklich religiös, das weiß ich. Aber indem man einfach hofft, ja, und glaubt, dass etwas anderes kommt, obwohl man dafür keinerlei Beweis hat, außer dass, wenn eine Chromwand da ist, wenn eine Grenze da ist, muss auf der anderen Seite logischerweise irgendwas anderes sein.
Hm. Aber es ist, ich kann auch wirklich wieder nur, ich muss es ähnlich wie bei Turmbau zu Babel, also ich mache jetzt wieder einen kleinen Spoiler-Alert, weil ich muss wirklich den letzten Absatz der Story einfach mal vorlesen. Es ist, ich kann das auch gar nicht richtig, ich habe mehrmals versucht zu analysieren, was ich daran so unglaublich was mir daran so unglaublich gefällt und was da eigentlich drinsteckt. Aber ich kriege es immer noch nicht zusammen und das macht für mich auch nach wie vor sehr die Faszination des Ganzen aus. Ich lese ihn einfach mal vor. Also der richtet sich jetzt in seinem Bericht halt zum einen natürlich an den Leser, das ist ja das Faszinierende auch wieder daran, aber eigentlich ja an diese vorausgesetzten Entdecker. Also, auch wenn ich, werter Entdecker, schon lange tot bin, wenn du diese Zeilen liest, so höre doch meine Abschiedsworte. Erfreue dich daran, dass du dir des Wunders bewusst sein kannst, dass es dich gibt. Ich glaube, das Recht zu haben, dir das sagen zu dürfen, denn während ich diese Worte niederschreibe, empfinde ich genauso. Und ich kann nicht. Ich habe es, als ich das letzte Mal gelesen habe, mir sind wirklich die Tränen gekommen. Es ist einer der schönsten Texte, die ich jemals gelesen habe, so kompliziert er auch erstmal ist. Es ist eine geistige Schönheit, die da drin steckt, die mir selten in Literatur begegnet ist. Und es ist unglaublich traurig, aber auch unglaublich poetisch wiederum, wie er das darstellt, wie diese Figur, mit welcher Würde die mit ihrem Schicksal umgeht. Ja, wie sie versucht, intellektuell damit fertig zu werden und wie ich finde, wie sie es auch schafft, auf eine gewisse Weise. Und wie sie sich dann so an den Leser richtet, das ist ein ganz, ganz großer Moment, wie ich finde.
Das sind Ted Chiangs Geschichten, von uns diese drei ausgewählt, um mal zu besprechen, um zu sagen, welche Themen Ted Chiang im Ungefähren behandelt. Und ihr merkt es, liebe Hörerinnen und Hörer, die haben uns beeindruckt, die haben uns schwer beeindruckt. Wir können nur empfehlen, dass ihr euch die beiden Bände aus dem Golconda Verlag unbedingt zulegt, wenn ihr wirkliche Science-Fiction lesen wollt, die man nicht einfach nur so rasch konsumiert, sondern mit der man wirklich rumläuft und drüber nachdenkt, von der man echt eine Menge hat, schmales Werk, große Wirkung, richtig stark. Ted Chiang, ich kann nur hoffen, dass er weiter, naja, fleißig, aber weiter schreibt. Und ich kann verstehen, nachdem wir diese Sachen besprochen haben und auch als wir es gelesen haben, warum der so unglaublich toll jetzt in seinem Heimatland in Amerika und auch in Japan, wo er eine sehr, sehr große Fanbase hat, dass er ankommt, dass er einer der wichtigen Autoren ist. Ich wünsche mir sehr, dass in Deutschland er auch über den Fankreis hinaus etwas mehr gewürdigt wird. Denn wie ich finde, er schreibt nicht nur Science Fiction, er schreibt große Literatur.
Diese Dichotomie will ich ja sowieso immer gar nicht erst aufmachen, wenn es geht. Also, aber es stimmt schon, du hast schon recht, es ist jetzt nicht wirklich das, was man so Genre-Literatur nennt. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, dass das so wirklich in so ganz, wie soll ich sagen, in so ganz honorigen Literatursendungen, wo ich dachte, da würden diese Storys überhaupt keine schlechte Figur machen, ja, da wird ja nie Science Fiction besprochen, aber ich glaube, da würden die etwas auf den Tisch kriegen, was die, was so Literaturkritiker in dieser geistigen Schönheit selten eigentlich zu lesen bekommen.
Ja. Abschließende Worte noch von dir?
Lesen? Also, nee, so bin ich ja eigentlich nicht. Ich bin ja nicht Edgar Heidenreich, also so gehe ich jetzt nicht an Literatur ran. Ich denke, wir haben, wenn wir jetzt nicht neugierig gemacht haben auf diese, auf Chiang, den werden wir es auch so nicht machen. Ich kann nur sagen, dass ich, das, was du, die Zitate, die du anfangs gesagt hast, von den Kritiken, dass es, was über Chiang gesagt wurde, das kann ich einfach bloß unterschreiben und mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Absolut zutreffend. Ich kann mich auch dem nur anschließen. Lesen, ja, auch wenn wir nicht Frau Heidenreich sind. Das ist ein ganz wichtiger Autor, besorgt euch das. Und ich möchte mich bei dir bedanken, das war echt sehr anregend, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und hoffe, dass wir
ja, ich danke auch für die Teilnahme hier an diesem Podcast.
Gerne. Ich würde das gerne wiederholen. Und nicht mit Ted Chiang, sondern uns fällt bestimmt noch was anderes Cooles ein. Ja, Freunde und Freundinnen der Science-Fiction, der Fantasy, des Horrors und der Hardboiled-Geschichte, das war eine Folge von Sigma 2 Foxtrot. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin Mirko, ich verabschiede mich und bedanke mich nochmal bei Erik.
Ja, genau, ich bin Erik, ich verabschiede mich auch. Ciao.
Bis dann, tschüss.